Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Björn.
Hallo Susanne.
Björn, wir haben heute einen Gast bei uns, der Michael Sieger-Kretzig. Das ist der Ultraschall-Kaiser, König ever hier bei uns in Deutschland, wenn nicht sogar weitläufig. Hallo Michael.
Hallo Susanne. Hallo Björn.
Danke für die Einladung. Ja, danke, dass du mit bei unserem Podcast machst.
Sehr gerne. Was kann ich euch denn erzählen?
Michael, wenn überhaupt du uns was erzählen kannst oder überhaupt alles, Ultraschall. Wie bist du dazu gekommen? Ja, damit kennst du dich ja. Wie bist du dazu gekommen und wie kam die Verknüpfung zur Hämophilie?
Also das ist jetzt eine ganz lange Geschichte, so lang ist euer Podcast gar nicht. Wie ich dazu gekommen bin, muss man einfach ganz kurz zusammenfassen. Ich war immer schon technikaffin. Mhm. Ich habe dann in der Kinderklinik in Ulm meine Ausbildung gemacht, war dann in verschiedenen Bereichen und irgendwann habe ich gesagt, so, ich will jetzt mal den Ultraschall, das interessiert mich einfach. Und es hatte auch in der Onkologie, wo ich lange Zeit tätig war, natürlich eine große Bedeutung in der Diagnostik onkologischer Erkrankungen, also von Tumoren. Und von daher war ich sowieso immer dabei und habe da die entsprechenden Untersuchungen auch immer dann irgendwann mitgemacht und dann irgendwann habe ich dann selbst diese Ultraschallabteilung auch leiten dürfen. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Und zur Gerinnung bin ich ganz einfach so gekommen, dass der damals zuständig war in der Klinik, die Klinik verlassen hat und die Klinikleitung dann feststellte, irgendeiner muss es machen. Und ich durfte mich dann entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht? Und da habe ich gesagt, ich mache es, ich finde es spannend.
Und jetzt ist es ja heute durchaus etabliert, den Ultraschall in der Vorsorge, Nachsorge, Kontrolluntersuchung anzuwenden bei Patienten mit Hämophilie. Aber wie kamst du auf die Idee, den Ultraschall mal auf die Gelenke zu halten?
Das ist jetzt 13 Jahre her. Klar, vorher hat man geguckt, wenn man den Verdacht auf eine Blutung hatte, der Patient hat Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, das Gelenk ist dick. Eigentlich weiß man ja schon, was dann da drin ist, aber man muss es ja trotzdem zeigen. Mhm. Und manchmal ist es ja auch so, dass der Patient denkt, er hätte eine Blutung. Wenn man guckt, im Ultraschall hat er gar keine, zumindest nicht im Gelenk. Das ist dann auch ganz spannend. Mhm. Aber ich bin dann tatsächlich 2011 gefragt worden, ob ich auf einer Veranstaltung von Carlo Martinoli, das ist der, der das ja zuerst publiziert hat, diese standardisierte Untersuchung der Gelenke, in Italien Vortrag halte. Weil durch einen Vermittler, sage ich mal, der mich kannte und wusste, dass ich gerne Ultraschall mache, der die Idee hatte, ach komm, willst du den Carlo Martinoli da nicht bei seiner Veranstaltung helfen? Da habe ich zugesagt, da bin ich hingefahren und da habe ich dann tatsächlich seine Methode, noch 2 Jahre bevor er sie publiziert hat, selbst kennenlernen dürfen und war total begeistert, weil es eben so schön standardisiert ist, weil es auch der nicht viel Ultraschall macht, nicht so erfahren ist, tatsächlich total gut und reproduzierbar machen kann mit dieser Methode, ist so wie ein Kochrezept. Und das hat mich begeistert und dann habe ich die Methode in Deutschland nach vorne bringen wollen und das war am Anfang sehr, sehr hart und ich habe gegen sehr viel Widerstände kämpfen müssen.
Ja, nur diese Methode, wie du sagst, das Kochrezept, das ist ja durch jeden erlernbar.
Absolut. Man braucht ein paar Anleitungen und dann muss man einfach schallen. Und man braucht ein Bild einfach von gesunden Gelenken, damit man weiß, was ist normal. Und dann erkennt man auch die kleinen Veränderungen, wenn so eine Synovitis, also eine Gelenkschleimhautverdickung, Entzündung, wenn sie denn beginnt. Denn das ist für manche noch sehr schwer, das zu unterscheiden vom Normalen, aber da hilft nur ganz viel Schallen, wie immer beim Ultraschall. Mhm. Viele normale Bilder im Kopf haben, dann erkennt man auch die auffälligen.
Wenn du jetzt auf die 13 Jahre zurückblickst, hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert beim Ultraschall?
Naja, die Technik geht immer voran. Die Bilder werden dadurch besser, dass die Geräte besser werden, viel mehr alleine machen. Also früher habe ich an Ultraschall gesessen. Das war so teuer wie ein Einfamilienhaus und die Tastatur so groß wie eine Orgel. Mhm. Ganz viele Knöpfe, Rädchen und so. Und wenn man das nicht beherrscht hat, welcher Knopf zu was am Bild führt, dann war man verloren. Konnte man auch lernen, aber das war echt für Spezialisten. Mittlerweile sind die Geräte viel kleiner, machen viel mehr auf Knopfdruck automatisierte Bildoptimierung. Muss man aber auch aufpassen, weil die Geräte manchmal zu intelligent sind und auch was wegoptimieren, was man eigentlich sehen sollte. Da muss man also auch wissen, was man tut. Aber es ist viel einfacher geworden.
Ja. Jetzt hast du es ja angesprochen, so ein Kochrezept, das ist für viele allerdings auch abschreckend, zumindest mit ein paar Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, oh Gott, ich kann das noch gar nicht so, wie das da steht. Da sage ich immer, fangt einfach mal an und macht einfach mal ein paar Bilder und irgendwann kommt ihr auch dahin, dass ihr das dann nach diesem Kochrezept macht. Siehst du das genauso?
Einfach mal anfangen ohne irgendeine Grundanleitung ist schwierig. Mhm. Also dann gewöhnt man sich auch Fehler an. Mhm. Aber wir haben jetzt eine ganze Weile keine Kurse dazu anbieten können, aber jetzt starten wir wieder. Jetzt am 5. Mai ist wieder der nächste Kurs für die Kolleginnen und Kollegen, die Gelenkultraschall machen wollen bei ihren Patienten. Und ganz wichtig, und das wurde auch die letzten Jahre, als wir diese Kurse angeboten haben, immer wieder nachgefragt, wir bieten jetzt auch mal so einen Refresher-Kurs an. Man braucht irgendwann auch nochmal die Möglichkeit, sich rückzusprechen, Bilder mitzubringen, zu sagen, hier habe ich das gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, was denkt ihr denn? Und da müssen wir dann einfach schauen, dass wir im Kontakt bleiben, dass diejenigen, die mehr Erfahrung haben, denen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, auch über die Schulter gucken können. Und das wollen wir in der Zukunft wieder mehr machen, auch mehr Einführerkurse machen. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiter durchsetzt. Aber ich glaube, das Problem ist nicht nur, dass die Leute es nicht können, rein von der Kompetenz, weil sie es nicht üben. Das Problem ist leider auch an den Kliniken, dass oft in den Abteilungen, wo Patienten behandelt werden, die Geräte nicht zur Verfügung stehen. Dabei sind die gar nicht so teuer. Ich sag mal so ungefähr 25.000 Euro und man kann mit so einem Gerät prima Schallen und Gelenksonographie machen. Dann kommen immer Klinikverwaltungen und sagen, das Geld ist nicht da oder wir haben ja eine Ultraschallabteilung oder so, die kann das. Das Problem ist nur, wenn Leute dann, die keine Erfahrung mit diesen Patienten haben, die nicht wissen, wo die Probleme beim Patienten sind, dass die nicht den Zugang haben und dass denen da einfach die Beziehung zu dem Patienten fehlt.
Ja.
Und dann kommt dazu, dass viele Kolleginnen und Kollegen noch meinen, nein, das dauert mir zu lange, das braucht so viel Zeit. Aber ich sage mal, eine gute klinische Untersuchung der Gelenke braucht viel länger als ein guter Ultraschall, wenn ihr es denn regelmäßig macht und könnt. Also wir liegen so zwischen 7 und 30 Minuten, je nachdem, wie kompliziert der Patient zu schallen ist.
Ja.
Sag mal, wenn du jetzt in so einer Sprechstunde kommen würdest. Ich meine, das ist ja eine, ob du in einer Kinderambulanz bist oder du bist in einer Erwachsenenambulanz, ist es ja schon ein Unterschied, so wie du es gerade gesagt hast, zwischen 37 Minuten. Kinder, die oft nichts haben oder vermeintlich nichts haben und da nicht richtig stillhalten und dann das nicht richtig kennen, ist es dann nicht schlau zu sagen, man macht routinemäßig und lässt die Kinder damit aufwachsen, dass da so ein Gelenkultraschall immer auf deren Gelenke ist, dass das eben normal ist? Erste Frage. Und das zweite ist, Kindergelenke sind ja doch anders als Erwachsenengelenke.
Ja, erste Frage, ganz einfach, absolut richtig. Regelmäßig machen ist ja auch Inhalt der Leitlinie. Wir sollen es regelmäßig machen.
Also, was ist regelmäßig?
Regelmäßig heißt mindestens alle 12 Monate. Und wenn ich den Verdacht habe, dass bei diesem Kind vielleicht doch irgendwo was am Gelenk ist, von der Klinik oder vom Bewegungsablauf, Funktion, dann auch öfter. Also ich habe das immer so zwischen 3 und 12 Monaten, je nach Patient, je nachdem, wie der Patient insgesamt sich so führen lässt und was ich so für einen Eindruck habe, wie aufmerksam die Eltern sind. Es gibt Eltern, die sind sehr aufmerksam, die merken sofort, wenn was bei ihrem Kind ist, und Eltern, die nehmen das alles ein bisschen gelassener. Bei den gelasseneren Eltern würde ich häufiger gucken. Da gibt es auch so ein bisschen Bauchgefühl, wie immer in der Medizin. Es ist immer so ein bisschen Bauchgefühl dabei.
So ein kleines Gelenk von einem kleinen Säugling oder sagen wir mal 12 Monate und da kommt ein älterer Patient rein und dann kriegt man doch erstmal einen Schrecken, wenn man auf so ein Gelenk mit einem Jahr schallt. Dann denkt man sich, oh Gott, das ist ja alles verändert, das sieht alles ganz schrecklich und hat nicht im Hinterkopf, dass da vielleicht was anderes ist. Und wenn man so ein Erwachsenengelenk sich anschaut, da sieht es auch komisch aus oder kann es komisch aussehen. Das heißt, wie geht man da vor? Ich meine, das ist ja eine riesengroße Anzahl von kleinem Kind bis Erwachsen, wo was sein könnte.
Ja, es ändert sich tatsächlich im Laufe des Lebens so viel im Wachstum, gerade an den Knochen, dass die Bilder sehr anders aussehen. Das kommt erstmal grundsätzlich daher, dass bei den kleinen Kindern Anteil des Knochens noch gar nicht verknöchert sind, sondern noch Wachstumsknorpel sind. Und der lässt sich prima schallen, da kann man durchgucken. Durch Knochen kann man nicht durchgucken. Das ist schon ein ganz anderer Bildeindruck. Das muss man einfach lernen, dadurch, dass man sich ganz viele Patienten anguckt in verschiedenen Altersstufen. Und es ist tatsächlich so, bei Erwachsenen ist es am schwierigsten, weil auch die Kongruenz der Gelenke eine andere ist als bei den Kindern. Also ich kriege meine Bezugslinien nicht so leicht wie bei Kindern. Das ist viel, viel einfacher bei Kindern. Das Einzige, was manchmal schwieriger sein kann, ist, dass sie ein bisschen zappelig sind. Aber da muss man sich früh genug dran gewöhnen und man braucht einfach einen guten Draht zu den Kindern. Und da ist es eben ganz gut, wenn der Behandler es selber macht, weil der hat einen Draht zu seinen Patienten. Der kriegt sie auch.
Und vor allem früh anfangen bei den Kindern, dass die gewohnt sind, dass der Ultraschall durchgeführt wird.
Ja. Jetzt ist es ja so, ich erlebe ja ganz unterschiedliche Meinungen, wenn wir so durch die Community gehen. Wir haben ja den Ultraschall auch sehr früh eingeführt und da haben wir ja erst einmal eine andere Methode erstmal angewendet, weil wir dachten, naja, man kann ja erstmal gucken, was es noch für Methoden gibt, musste aber eingestehen, dass die Methode, die du angewendet hast, weitaus schneller, standardisierter und besser in den Alltag einzubetten ist, muss man ehrlich gesagt sagen. Jetzt haben wir es dann irgendwann mal eingeführt, dass wir alle paar Monate das machen. Und ich war tatsächlich erschrocken, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, wie viele Kinder und auch Patienten erstmal nichts davon mitteilen, wenn sie Probleme haben, weil es eben normal ist, dass sie mal hier ein Wehwehchen haben und da ein Wehwehchen haben. Bei eindeutigen Befunden bin ich immer ganz glücklich, wenn ich da drauf schaue und sage, eindeutig. Aber was mache ich denn, wenn ich meine, etwas zu sehen, weil es unterschiedlich zur rechten Seite oder zur linken Seite ist, interpretieren wir nicht oft über? Was ist deine Erfahrung, die du jetzt hast, über die Jahre, auch viele Patienten über Jahre schon gesehen zu haben? Sehen wir nicht manchmal Dinge, die vielleicht nichts sind? Oder wie ist deine Erfahrung?
Also, wenn wir etwas sehen, ist da auch was. Die Frage ist, wie wir das interpretieren. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich jetzt eine erstgradige Gelenkschleimhautreizung sehe, muss ich mir überlegen, okay, warum ist die da? Und dann muss ich mit dem Patienten oder mit den Patienteneltern reden. Gab es gerade in letzter Zeit vielleicht irgendwelche besonderen Belastungen? Wir haben jetzt ja gerade eine Studie, die wir schon seit einigen Jahren machen, zum Thema Schmerz und strukturelle Unterschiede, also bei hämophiler Arthropathie, bei erwachsenen Patienten, die noch läuft, die aber schon sehr interessante Ergebnisse bis jetzt gebracht hat und auch jetzt in Hämophilia publiziert wurde, ein Teil davon. Und wenn ich dann mit den gesunden Kontrollprobanden, die wir ja mithaben, dabei ungefähr die gleiche Zahl wie Patienten, rede, warum ich bei denen zum Beispiel jetzt Gelenkveränderungen sehe, kriege ich immer eine gute Erklärung. Also in der Corona-Zeit zum Beispiel war die beste Erklärung Gartenarbeit, Zementsäcke geschleppt, irgendwas. Also eine Überlastung, ungewohnte Belastung und Überlastung der Gelenke führt auch beim Gesunden automatisch zu einer Reizung der Gelenkschleimhaut. Das ist dann normal. Und in dem Zuge muss man dann eben auch dem Hämophilie-Patienten zugestehen, dass wenn er sich überlastet, er das eben auch haben darf. Damit ist das nicht pathologisch für mich, sondern erstmal nur ein Signal hingucken, Verlaufsbeurteilung machen. Und wenn man mit dem Patienten spricht, kriegt man auch raus, halt irgendwas gemacht. Viele hämophile Jugendliche oder junge Erwachsene sind inzwischen auch sehr fitnessaktiv, gehen in die Muckibude und dann ist natürlich immer der Battle, wer schafft mehr Kilogramm? Ich sage denen dann immer, nimm weniger Kilo, mach mehr Sätze. Das ist schonender für dein Gelenk. Das räumen sie dann manchmal an, dass das könnte vielleicht ein Grund sein. Ja. Also es ist nicht alles, was man sieht, gleich krank. Es kann eben auch Normvarianz sein. Das muss man einfach lernen.
Das heißt, wenn ich Marathon laufe, wird man bei mir auch Veränderungen im Gelenk sehen.
Katastrophe, die würdest du gleich operieren, die Gelenke.
Okay. Lassen wir das mal mit dem Operieren. Jetzt haben wir in der Sprechstunde oft die Situation, wir drücken auf ein Gelenk, da ist ein Schmerz, machen wir einen Ultraschall, der ist unauffällig, oder wir drücken auf ein Gelenk, da ist kein Schmerz und der Ultraschall ist aber auffällig. Wie erklärst du sowas?
Das ist ja das, was wir in der Hem-Arthrosono-Studie festgestellt haben und auch angeguckt haben, die ich mit Axel Seuser damals gemacht habe, dass das eben genau die Diskrepanz war. Und das haben wir ja immer gezeigt, wenn wir die Daten gezeigt haben in Vorträgen, dass wir da eben nur, wenn wir beides zusammennehmen, wirklich eine komplette Information haben. Die Struktur, die Funktion und die klinische Untersuchung. Und wenn wir nur einen Aspekt sehen, dann hilft uns das nicht viel. Also wir können strukturelle Auffälligkeiten sehen, ohne dass wir den Patienten in der klinischen Untersuchung auffällig empfinden. Wir sehen dann aber, wenn wir genau hingucken, oft in der Funktion das, was nicht stimmt. Und das ist ja das, was ihr auch gerade intensiv macht und messt. Deswegen muss man einfach sagen, der Ultraschall alleine kann gar nicht alles sehen. Wir können schon mal gar nicht überall in jede Ecke vom Gelenk reingucken, weil wir können eben durch den Knochen nicht durchgucken, wie ich eben schon mal gesagt habe. Der Kliniker kann es übersehen, weil der Patient einfach gar keinen Schmerz hat oder vielleicht es sogar von der Bewegung gut kompensieren kann. Es geht nur, wenn wir alle Aspekte zusammen nutzen.
Das heißt, der ist wie viele andere Bausteine nur ein Hinweis darauf, dass etwas sein könnte und dann muss ich das Ganze verifizieren.
Genau. Aber ich kann nicht sagen, wenn ich in der anderen Methode nichts finde, hat der Patient nichts. Das wäre ein falscher Umkehrschluss.
Bedeutet ja jetzt im Umkehrschluss, dass wir tatsächlich viele Dinge in unserer Sprechstunde gemeinsam haben müssen. Die klinische Untersuchung, den Ultraschall und dann auch nochmal sich das Bewegungsmuster anzuschauen. Das heißt, alles drei zusammen führt dann letzten Endes hoffentlich zu einer Aussage, ob es dem Patienten gut oder ob Hinweise sein könnten, frühzeitig eine Gelenkarthropathie entdecken zu können.
Und auch die Krankengeschichte, so wie du gesagt hast, vielleicht ist er ja tatsächlich vorher im Garten gewesen oder hat Zementsäcke geschleppt.
Ja, so wie ich gestern einen Patienten untersucht habe, so einen kleinen, der war schon auf der Liege auffällig wackelig und zappelig und konnte nicht still liegen. Und irgendwie kam ein Gespräch zwischen Eltern und Kind raus, weil er sagte, ach, so warm und kalt und ja, du bist ja auch eben die ganze Zeit gerannt. Und da denkt man sich schon, ob das jetzt vor so einer Untersuchung, wo man verschiedene Dinge misst, so optimal ist, wenn er vorher schon rumgerannt ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Das könnte vielleicht die Ergebnisse verfälschen.
Im Verlauf nochmal auf diesen Zeitraum einzugehen, diese 3 oder 12 Monate. Wenn du jetzt ein auffälliges Gelenk tatsächlich siehst, dann wird es, nehmen wir jetzt hier Susanne, Susanne therapiert es jetzt mit ihren Faktoren, wir machen andere Sachen wie Physiotherapie. Nehmen wir mal die entzündete Gelenksteinhaut. Würdest du den Zeitraum vielleicht kürzer sehen, um die Therapie zu kontrollieren?
Also wenn ich eine deutliche Synovitis im Gelenk sehe, dann ist der Patient, wenn es das erste Mal ist, dann ist der Patient sehr kurzfristig wieder bei mir mit der nächsten Untersuchung. Das kurzfristig heißt in diesem Fall dann etwa 3 Monate, wenn es eine erstgradige ist. Wenn es eine zweitgradige ist, mache ich es auch manchmal schneller, weil ich weiß nicht, warum hat er jetzt so eine Verschlechterung. Ist das vielleicht nur eine akute Situation gewesen, eine akute Überlastung? Geht das wieder zurück? Und die ist rückbildungsfähig. Eine zweitgradige Gelenkschleimhautentzündung kann sich zurückbilden, wenn es eben mehr akut ist und nicht chronisch ist, zur erstgradigen. Sehe ich immer wieder. Und was da mittlerweile auch ein gutes Tool ist, was ich benutze, ist tatsächlich die Durchblutungsmessung, die Farbdopplersonographie, die Duplexsonographie. Das hat Carlo Martinoli früher immer abgelehnt, aber die Geräte, mit denen er das evaluiert hat, waren jetzt auch nicht so gut wie die Geräte, die wir jetzt heute haben. Die sind sensitiver, was das angeht. Und mittlerweile gehört es bei mir zum Standard, wenn ich Studienuntersuchungen oder so mache, dass ich dann auch immer farbkodierte Duplexsonographie mache, um zu sehen, ist das jetzt gerade mehr eine aktive Form einer Gelenkschleimhautentzündung oder eher eine chronische. Die Gelenkschleimhaut kann gleich dick sein in beiden Fällen, aber die Durchblutungsmessung zeigt mir, hier ist eher was Akutes oder das ist mehr ein Dauerzustand. Und das kann man, glaube ich, mittlerweile mit den meisten Geräten zu vernünftigen Preisen auch ganz gut differenzieren.
Und der Dauerzustand würde bedeuten, dass da mehr Gefäße drin sind?
Der Dauerzustand heißt, es ist keine akute entzündliche Aktivität. Dadurch ist die Perfusion, die Durchblutung dieser Schleimhaut nicht mehr so intensiv und sie ist einfach dick, sie ist gewachsen. Ja. Das heißt, weniger heftige Durchblutung. Die Gefäßeinsprossung, die können wir nicht sehen. Wir können nur die Geschwindigkeit des Blutflusses sehen. Und wenn schnell Blut durchfließt, heißt es, fließt viel Blut durch. Zeichen für Entzündung.
Mal auf ein anderes Thema zu wechseln. Jetzt gibt es ja Bestrebungen, dem Patienten auch so kleine Ultraschallgeräte mit nach Hause zu geben. Was hältst du davon?
Ist eine prinzipiell gute Idee für den Patienten, um zu sagen, akute Blutung oder nicht akute Blutung. Heißt aber, wir müssen den Patienten gut anlernen. Und es heißt, wenn der Patient denkt, er hat eine Blutung, dann spritzt er. Und wenn er sich nicht sicher ist, er hat Symptome und er sieht nichts, dann sollte eigentlich der Behandler in irgendeiner Form online oder so das mit evaluieren oder irgendeine andere Referenzbeurteilerperson. Da hatten wir in der Vergangenheit auch schon mal Ideen dazu. Das konnten wir leider mit den Sponsoren nicht durchsetzen, weil denen das zu kostenintensiv war. Und es braucht auch ganz viele Referenzbeurteiler, weil einer alleine kann das gar nicht schaffen, wenn er 24/7 irgendwie immer zugeschickte Bilder von Patienten angucken muss. Ich würde es gerne tun, aber ich weiß, es ist nicht schaffbar. Also da bräuchten wir einen Stab von Leuten.
Aber sicherlich sinnvoll bei Patienten, die weit weg vom Gerinnungszentrum wohnen.
Absolut. Es ist sicher nicht sinnvoll, um jetzt die Gelenkschleimhautdicke anzugucken oder so, aber akute Blutung, ja oder nein, da halte ich das für sehr sinnvoll. Und da glaube ich auch, müsste man mit den Krankenkassen, mit den Kostenträgern mal sprechen, weil dann vielleicht viele Gaben, wo der Patient denkt, er blutet, gar nicht gegeben werden müssten. Und die Faktoren sind ja auch teuer. Und so ein Gerät wäre ganz schnell wieder amortisiert für die Krankenkassen.
Aber jetzt komme ich jetzt mal, um nochmal auf was anderes zu sprechen. Das bedeutet ja, Patient, der hat ja diese typische Aura, ne? Er spürt, da ist irgendetwas und spritzt sich. Und normalerweise wissen ja Patienten, sie spritzen sich und der Faktor wirkt und dann hören auch die sogenannten Schmerzen auf, weil irgendetwas gewesen ist. Das könnte ja aber auch genauso gut sein, dass er Mikroblutung hat. Die würdest du doch eigentlich dann auch möglicherweise im Ultraschall nicht sehen. Und trotzdem verspürt der Patient eine Verbesserung. Ist das ein Placebo-Effekt? Jetzt bin ich ganz... Jetzt
wird's. Lass uns doch mal eine Studie machen. Okay. Ja. Können wir, glaube ich, nicht sagen.
Ja. Genau. Wo geht's hin, Michael, mit dem Ultraschall?
Geräte werden kleiner, Bilderstellung wird besser. Die Möglichkeiten, Bilder online zu verschicken und Referenzbefundungen zu machen, müssen wir ausbauen. Wäre aber wünschenswert. Und es wäre schön, wenn jedes Behandlungszentrum, auch der Behandler, die Behandlerin, selbst seine Patienten schallen könnte. Der Zeitaufwand, wenn man es mal gelernt hat, ist nicht groß und der Informationsgewinn ist riesig.
Genau, und ich denke, man spart im Endeffekt tatsächlich Zeit, wenn man die richtige Diagnose stellt.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast das Wort Zeit ja so betont, läuft unsere Zeit ab?
Ich glaube, wir sind tatsächlich am Ende, Michael. Okay.
Aber dann würde ich euch gerne noch was geben. Wir sind eben einmal auf die Unterschiede gekommen zwischen den Ultraschallmethoden. Da haben wir uns so ein bisschen gebettelt in der Zeit. Ne?
Ja, haben wir.
Und ich bin ja einer von denen, die gelernt haben in ihrer Ultraschallausbildung, dass wer viel misst im Ultraschall. Mist, genau. Also man kann da ziemliche Messfehler machen. Aber ihr habt jetzt ganz neue Methode, die er gerade zeigt, mit Messungen der Bewegung, der Funktion, mit Elektromyographie. Und das, finde ich, sind sehr sinnvolle Messungen. Und deswegen habe ich euch den goldenen Messschieber mitgebracht.
Ach. Björn, den bewahren wir uns mal auf.
Sehr gut. Oder? Also wenn wir demnächst noch ein bisschen mehr messen können.
Ja, genau.
Danke. Michael, vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke euch für die Einladung.
Danke, Michael. Björn?
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.